Bert Overlack weiß, wie es sich anfühlt, gescheitert zu sein. Auf dem Höhepunkt der Firmengeschichte erwischt ihn die Wirtschaftskrise, die wenig später zur Unternehmensinsolvenz führt. Und dann? Bert Overlack hat daraus gelernt, viel gelernt. Seine Geschichte und Erfahrungen hat er in sein erstes Buch Fuck Up, das Scheitern von heute sind der Folge von morgen, gepackt. Offen und ehrlich erzählt er im Buch als auch im Interview, wie sein Weg nach der Krise weiterging und was ihm geholfen hat, heute erfolgreich zu sein. Mittlerweile trägt er diese Erfahrungen in mittelständische Unternehmen, um diese in Krisensituationen zu stärken. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, heute ist wieder Mittwoch und es ist Podcast-Zeit und heute bei mir im Podcast ist ein Experte, der sich mit Scheitern auskennt. Er ist Experte für Führung im Mittelstand und sein Schwerpunkt ist Scheitern und Vertrauenskultur. Er ist Autor und Vortragsredner und ich grüße dich ganz herzlich, Bert Overlack.
Grüß dich, liebe Silvia.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und du hast ja wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, zu dem du auch ein Buch geschrieben hast. Und dieses Buch hast du dann freundlicherweise auch noch Fuck Up genannt. Das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen. Es hat mich sehr neugierig gemacht, weil es ja auch sehr verbunden ist mit einer persönlichen Geschichte, die dich, wie man so sagen möchte, ereilt hat.
Ja, das ist richtig. Ich habe 2011 für meine Verhältnisse unerwartet für meine damalige Unternehmensgruppe Insolvenz anmelden müssen, nachdem wir im Januar 2009 einen Umsatzeinbruch von 50% erlebt haben, der Markt, überhaupt nicht nur wir, sondern der gesamte Markt, wir dann ein Jahr, anderthalb Jahre auch erfolgreich restrukturiert haben. Dann gab es eine Kreditkündigung seitens einer Bank mitten in der erfolgreichen Restrukturierung. Die Verhandlungen waren dann irgendwann gescheitert und irgendwann waren dann eben auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt, dass ich Insolvenz anmelden musste. Und das war eben dann im Juli, am 25. Juli 2011.
Es ist schon eine ziemlich bittere Erfahrung, wenn man eigentlich auf der Erfolgswelle schwimmt und weltweit unterwegs ist, 350 Menschen an Bord hat, 5 Standorte weltweit und in 43 Ländern. Tja, erfolgsverwöhnt unterwegs war, sage ich, da bleibt einem fast nichts anderes übrig, als Fuck-up zu sagen. Gell?
Ja, also über den Titel kann man natürlich streiten, haben wir auch im Vorfeld intensiv diskutiert. Das ursprüngliche Ereignis, für mich war sehr schnell klar, dass ich in meiner Branche, in der ich damals war, eben nicht bleiben kann und dass die Insolvenz auch eine vollständige Neuorientierung bedeuten würde. Ich sage es euch schön gern, dass ich im Anfang 2012 360 Grad Möglichkeiten hatte, vielleicht auch das erste Mal in meinem Leben. Mhm. Realistischer und ehrlicher ist sicherlich die Aussage, dass ich da irgendwo lost in space war, weil ich mit 43 Jahren im Leben stand und eigentlich gar keinen Plan B hatte, was ich außerhalb von meinem Unternehmen hätte tun können. Der Begriff Fuck Up, den habe ich am Ende gewählt, weil es gibt keinen Begriff in der deutschen oder englischen Sprache, der die Emotionalität des Scheiterns so deutlich in 6 Buchstaben reinbringt, wie eben das Wort Fuck Up. Und mir geht's eben ganz besonders auch um die Emotionalität, die Emotionen, die in einem Scheitern mit drin sind, die damit verbunden sind und eben nicht nur ein abstraktes darstellen.
Ja, ja. Mir fällt immer wieder auf, nachdem ich mich ja auch sehr mit Visionen und Werten beschäftige, dass so Dramen, wie du jetzt eine erleben musstest oder vielleicht kann man heute im Rückblick sagen durftest, einem oft auch zu einer Vision bringen. Vielleicht nicht sehr freiwillig, aber durch tiefes Nachdenken wird es dann trotzdem eine und so ist es ja auch bei dir gewesen. Was ist denn die Vision, die Botschaft, die du heute für uns dabei hast?
Also das Erkennen der Vision war sicherlich nicht einfach, hat auch eine ganze Weile gedauert, weil zunächst mal das Loslassen des Alten für mich sehr schwierig war. Ich hatte aber zu keinem Moment einen Zweifel daran, dass alles seinen Sinn hatte, auch wenn ich den Sinn eben noch nicht erkannt habe. Meine Vision heute ist es, andere Menschen, insbesondere familiengeführte Unternehmen, weil das so meine Welt ist, bei der Transformation, bei den notwendigen Veränderungen mit zu unterstützen, die diese brauchen, um eben nachhaltig erfolgreich zu sein, beziehungsweise wenn es um Menschen geht, deren Transformation zu unterstützen zu einem erfüllten ganzheitlichen Leben.
Okay, also du sagtest mir ja auch, dass die Vision auch einen Kern hat und die heißt, dass es eine Welt bräuchte, in der es keine unnötigen Insolvenzen mehr gibt.
Ja, das ist natürlich auch durch den Schmerz getrieben, beziehungsweise ich habe mich im Nachgang ja sehr intensiv mit meinem Erlebnis beschäftigt, natürlich dann auch in der Vorbereitung des Buches. Und wenn ich mir anschaue, warum viele Unternehmen insolvenz gehen, dann sind das sehr oft eben Themen, die eigentlich im Vorfeld hätten vermieden werden können. Also das sind einerseits Führungsthemen, sehr oft andererseits eben auch aber so Themen wie einfach ein gutes Controlling, zu wissen, wo man steht, wie die Zahlen sind, Tatsachen anzuerkennen und eben rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um gegensteuern zu können und nicht zu lange zu warten. Also alles keine Themen, wo man sagt, die wären jetzt für die meisten Menschen unmöglich anzugehen, überhaupt nicht. Und trotzdem, und da nehme ich mich nicht aus, gibt es immer wieder Situationen, wo wir eben Fakten oder Augenscheinliches nicht anerkennen wollen, entsprechend nicht in die Handlung gehen, wo wir guten Rat oder besseres Wissen nicht in Handlung umsetzen. Und vor dem Hintergrund meine ich, wenn es mir gelänge, hier Unternehmer rechtzeitiger, frühzeitiger zu erreichen, dann könnte man die Anzahl der Vision, der Insolvenzen deutlich reduzieren. Aber das ist natürlich ein hehres Ziel, das weiß ich auch.
Das haben Visionen ja
das
so an sich.
Auch sein, ja.
Dass sie auch mal etwas von Utopie mit drin haben dürfen, sodass sie auch genügend Sehnsucht in uns auslösen und größer sind als wir selber. Und das ist die allemal, weil ich glaube auch dran, dass mit rechtzeitigem Eingreifen nicht alles, aber sehr viel in geordneteren Bahnen, in leichteren Bahnen laufen könnte und mit sehr viel mehr Freude zum Ziel gepflastert wäre.
Also definitiv, weil, weißt du, wenn ich zurückschaue, dann gibt es natürlich einen materiellen Verlust. Gar keine Frage, ich habe in der Insolvenz sehr viel Geld verloren. Es gibt aber auch einen immateriellen Verlust und der ist eigentlich noch fast höher zu bewerten wie das Materielle, weil wir hatten eine tolle Unternehmenskultur. Ich hatte tolle Mitarbeiter. Und das war ein Konstrukt, was in der Form nie mehr wieder, wiederherstellbar ist. Weißt du, Geld kann ich wieder verdienen. Okay. Ich kann es aber auch nur in einem gewissen Umfang ausgeben. Also ist es in jeder Hinsicht vielleicht auch irgendwo begrenzt. Aber sowas Faszinierendes wie eine Kultur, das Zusammenspiel mit den Mitarbeitern, mit tollen Kunden, mit tollen Lieferanten, das war schon einmalig. Und so etwas verloren zu haben, das tat mir weh. Es tut mir jetzt heute nicht mehr so weh, aber ich finde es definitiv schade. Es hätte nicht sein müssen, weil, ich sag mal, so wie ich es gerade eben dargestellt habe, mit dem Markteinbruch und der gescheiterten Verhandlung mit einer Bank, damit ist es ja, sag mal, in der Ursachenforschung nicht getan. Es gibt genügend Marktteilnehmer, die Krise sehr gut überstanden haben, teilweise sogar bei der gleichen Bank. Und insofern waren da natürlich Versäumnisse, Fehler im Vorfeld, die dazu geführt haben, dass mein Unternehmen in der schwierigen Situation vielleicht stärker geschwächt war als andere.
Ja, das sind Dinge, die wir nicht unbedingt immer nachvollziehen können und die uns natürlich in so einem Augenblick auch ziemlich ohnmächtig machen. Und jetzt ist ja eigentlich die große Frage, wie kommt man aus so einer Ohnmacht wieder heraus? Beziehungsweise wie lange dauert es, bis man den Staub eigentlich aus den Kleidern geklopft hat, um wieder nach vorne zu gehen? Was ist da so dein Learning gewesen? Wie bist du es angegangen? War das mehr iterativ? War das mehr, jetzt hilft eh nichts, ich muss jetzt nach vorne schauen?
Also zuerst war es, sagen wir, eine sehr schwierige Situation, eben durch diese eigene Identitätskrise, wo ich sozusagen lost in space war und überhaupt mal für mich klären musste, wo geht's überhaupt hin, was will ich, was mache ich mit der, sagen wir, mit den, was will ich in den nächsten Jahren machen. Diese Phase war schwierig, die war zum Teil auch mit ausgedehnten, ich möchte sagen, depressiven Phasen verbunden. Also insofern jetzt nicht unbedingt der Vorbild im Umgang. Was ich so dann im Nachgang, so ab 2015, habe ich dann so die Kurve gekriegt. Was ich im Nachgang für mich erkannt habe, ist, ich habe viel zu wenig über meine Erfahrung, über die Insolvenzerfahrung gesprochen. Mit Freunden, aber auch mit anderen Menschen. Ich dachte, ich muss das mit mir selbst ausmachen. Das war der erste Fehler. Und das ist auch der erste Rat, den ich jedermann gebe, beziehungsweise der zweite. Der erste Rat ist anerkennen, was ist. Und der zweite Rat ist sprechen. Mit Freunden sprechen, mit kompetenten Leuten, das wäre bei mir vielleicht ein Coach oder ein Psychotherapeut oder Therapeutin gewesen, um einfach über den Dialog in die Reflexion zu kommen und damit in eine Lösung. Und ich war der Meinung, ich kann das alles alleine, was dann so meinen Prozess des aus der Krise kommen ganz persönlich einfach unglücklich verlängert hat. Und auch unnötig verlängert hat. Aber es ist eine Erfahrung, die ich habe wohl machen sollen und ist auf diese Art und Weise jetzt aus dem Rückblick 2019 auf die Jahre 2011 bis 2015 gesehen sicherlich auch ganz gut gewesen, weil ich Dinge lernen durfte, auch über mich, die mir heute extrem helfen.
Ja, die Frage, die sich mir jetzt schon aufdrängt, ist, wie hast du es denn gelernt, dass du heute eine andere Erkenntnis oder eine andere Sicht drauf hast? Das ist ja nicht selbstverständlich.
Nein, das ist nicht selbstverständlich. Wie ich es gelernt habe, das ist auch eine gute Frage. Ich habe 2015 durch zwei, drei Ereignisse für mich erkannt, dass ich auf dem falschen Weg war. Das erste Ereignis war, dass unser Sohn, der war damals 12 Jahre alt, gegenüber einer ihm damals noch fremden Person gesagt hat, er hat Angst um seinen Papa, der würde nicht mehr lachen. Und das habe ich mitbekommen und dachte ich, Bert, wenn ein 12-jähriges Kind das zu einer fremden Person sagt, dann solltest du vielleicht genau zuhören. Und das war so auf meiner ganz persönlichen Ebene ein Wendepunkt. Dazu kam, dass ich auf zwei Gelegenheiten, einmal bei der EU-Kommission in Brüssel und das andere auf einer Fuck-Up Night in Stuttgart, irgendwie dazu kam, über meine Erfahrung, diese Insolvenzerfahrung zu sprechen. Und das Ergebnis von beiden Veranstaltungen war, dass es Menschen gab, die an meiner Geschichte, meinen Reflexionen, meinen Erkenntnissen interessiert waren. Und ich da mitgenommen habe, hey, vielleicht hat es eben doch einen Sinn, dass deine Erfahrung dazu dient, nicht nur, dass du daraus lernst, sondern dass eben andere auch daraus lernen können. Und daraus ist dann über ein paar weitere Umwege eben das Buch entstanden mit viel, viel Reflexion anhand meiner eigenen Erfahrung, aber eben auch, ne, was so die Wissenschaft, die Psychologie, Neurowissenschaft, BWL zum Teil dazu sagt. Und das war dann der eigentliche Weg, um aus der zunächst der persönlichen Erfahrung zu lernen.
Ja, man könnte Menschen, die da drin stecken, durchaus raten, auf der einen Seite reden, reden, reden und auf der anderen Seite reflektieren, indem man, nicht jedes Buch muss ja veröffentlicht werden, ne? Aber indem man einfach aufschreibt, was einem da passiert ist. Und du hast ein sehr, sehr offenes, wunderbares Buch geschrieben, sehr ehrlich, mit viel Reflexion. Man kann deine Geschichte wirklich darin auch nachlesen, mit viel persönlichen, man spürt fast ein Stück weit den Schmerz und die Traurigkeit, so wie ich sie jetzt auch spüre, dass das war nichts Leichtfertiges, das war nichts Einfaches, sondern das war von außen ein notwendiger Abschied, den du da treffen musstest.
Absolut, also ich habe mir das damals definitiv nicht ausgesucht. Wenn ich heute gefragt werde, so wie du ja jetzt auch, wie kommt man aus so einer Geschichte wieder raus? Sind es für mich 5 Punkte. Der erste Punkt, wie schon gesagt, ist überhaupt mal anerkennen, was ist, okay, ich habe eine Insolvenz erlebt. Ich bin in einem Projekt gescheitert, was auch immer. Der zweite Punkt ist in der Tat das darüber reden. Das Gespräch war schon immer die beste Therapie und an dem Satz ist sehr viel Wahres. Und das Interessante ist, wenn du anfängst, über ein solches Thema zu reden, eigentlich egal über welches Thema, dann ist allein schon das darüber reden, zwingt dich in die Reflexion. Und dir darüber Gedanken zu machen, hey, was habe ich denn überhaupt erlebt? In welchem Zusammenhang steht das? Was macht das mit mir? Und so weiter. Also die Reflexion schließt sich daran an. Da hilft es natürlich dann auch, sich, sagen wir, die Reflexion aufschreiben zu können, wie eine Art, sagen wir so, Tagebuch oder Journal. Wie du sagst, nicht jeder muss ein Buch schreiben, aber auch in dem Niederschreiben, auch in dem durch das Schreiben notwendige Strukturieren, liegt ja sehr viel Reflexion und damit Aufarbeitung. Der vierte Punkt ist, einfach sich auch die Zeit zu geben für die Verarbeitung, für die Reflexion. Gerade mal, wenn es mit Identitätsverlust einhergeht, dann ist das extrem wichtig, weil eben das Finden einer neuen Identität auch Zeit braucht. Und der fünfte Punkt ist, auch die Emotionen zuzulassen und in den Emotionen eigentlich Nachrichten unseres Unterbewusstseins oder unserer Seele zu erkennen, die helfen eben auch zu verstehen, an welchen Punkten wir besonders lernen dürfen, wo wir genau und besonders hinschauen können und sollen.
Ja, und das sind wir eigentlich auch in dem schon ein Stück weit in dem Kern von deiner Aussage zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit Scheitern in Deutschland um? Ducken wir uns weg und tun so, als ob es nicht passiert wäre? Dürfen wir das überhaupt? Was ist so deine Erfahrung, wenn du quasi in die Unternehmen schaust und ich meine, gescheitert wird eigentlich immer, oder? Und man wird ja auch nur gescheiter, wie man so schön sagt, wenn man scheitern darf und natürlich danach reflektiert. Und
da liegt das Problem. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die da sehr vorbildlich mit umgehen, ob intuitiv oder bewusst, sei mal dahingestellt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Unternehmen, und das merke ich auch an den Reaktionen auf meine Pods und so weiter, wo das eben nicht der Fall ist. Und die Schwierigkeit, also wir tun so in unserem Perfektionswahn, dass eigentlich nur Perfektes gilt und dass es Fehler und Scheitern nicht gibt. Das ist natürlich hoffnungslos falsch, weil das gibt's immer. Die Frage ist, kann ich als Mitarbeiter oder selbst als Führungskraft dazu stehen? Kann ich darüber sprechen? Oder laufe ich Gefahr, dass ich durch meine Vorgesetzte hier sanktioniert, stigmatisiert werde, dass ich vielleicht auch durch das Kollegen ein Bekennen zu einem Fehler oder zu einem Scheitern für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Und dieses Risiko ist in unserer Kultur definitiv da. Und das führt halt dazu, dass viele Menschen lieber schweigen, lieber ein Fehler oder ein gescheitertes Projekt unter den Teppich kehren, irgendwo verstecken, anstatt sich offen dazu zu bekennen und einen persönlichen Lernprozess anzustoßen, beziehungsweise anderen die Möglichkeit zu geben, aus der eigenen Erfahrung eben auch selbst mitzulernen. Und da liegt eine ganz große, denke ich, ein ganz großer Nachholbedarf bei sehr vielen Unternehmen in Deutschland, dass wir diese Lernmöglichkeit überhaupt nicht als sinnvolle Option sehen, sondern beim Scheitern oder bei Fehlern immer nur die Kostenseite gesehen wird, die natürlich da ist, gar keine Frage. Es geht auch nicht darum, jetzt hier Fehler zu verklären oder ein Scheitern zu verklären, aber es passiert nun mal und lässt sich in einer hochvolatilen Welt, wie wir sie ja gerade erleben, auch nicht vermeiden. Also wäre es doch sinnvoll, wir schauen, dass wir das Beste draus machen, dass es eben lernen.
Was würde da helfen? Was können Unternehmen oder Einzelne tun, die eigentlich zugeben würden wollen, dass das jetzt gerade nicht so gelungen ist, aber vielleicht in so einem Umfeld arbeiten, wo es nicht üblich ist? Gibt es da einen kleinen Tipp von dir, wie man sich zumindest schon mal annähert an diese Idee, die ja sehr wertvoll ist?
Letztendlich gibt's zwei Möglichkeiten. Das eine ist, im eigenen Umfeld anzufangen und zu sehen, okay, wie kann ich mir so eine eigene kleine Peer Group aufbauen, wo dann quasi inoffiziell oder semi-offiziell von gemeinsamen Lernerfahrungen profitiert wird. Ich meine, so Erfahrungsgruppen kennen wir ja auch aus diversen anderen Kontexten. Wären da ein Beispiel. Der Idealfall ist, dass das Thema von der Unternehmensspitze, sprich Geschäftsführung oder vom Vorstand erkannt wird und eben als ein kulturelles Ziel definiert wird, dass so etwas wie eine Fehlerkultur oder Vertrauenskultur im Unternehmen etabliert werden muss. Letzteres ist aber sehr schwierig und halt ein langer Prozess, auch gerade deswegen, weil wir es eben sehr oft noch mit Mitarbeitern zu tun haben, gerade wenn sie ein bisschen älter sind, die noch ganz anders geprägt sind.
Okay, du meinst also, wenn jemand, sag ich mal, jetzt 50 plus ist oder vielleicht schon an die 60 ist, dass die aus ihrem gewohnten Verhalten, das eventuell nicht von Vertrauen geprägt war oder beziehungsweise wo Scheitern immer unter den Tisch gekehrt wurde, dass es eben fast nicht möglich ist, das
reinzukriegen. Ich mag diese Verallgemeinerung nicht. Es ist eine tendenzielle Häufung meiner Erfahrung nach da. Ja,
okay.
Es gibt aber genauso gut junge Menschen einer Generation X oder Y, die sich damit schwer tun, auch wenn sie sich allgemein gesprochen mit dem Thema Scheitern sehr viel leichter tun. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, auch darüber zu sprechen. Das sehen wir bei den Fuck-Up-Nights und die Anteilnahme daran und das Mitwirken. Das ist schon anders, aber ich würde jetzt nicht eine ganze Generation als
Lernresistent.
Resistent sehen. Sie leiden ja auch, was die Älteren vielleicht, ja. dass kein Mensch, egal von welcher Generation, gerne ja. sein Scheitern, sein Fehler oder Fehler unter den Teppich kehrt. Die dass die Schwierigkeit oder das Problem ist, dass diese Menschen, und gerade mal, wenn es in Konzern, um Konzerne geht oder größere Unternehmen, irgendwo die Erfahrung gemacht haben, dass sie eben sanktioniert werden, dass sie stigmatisiert werden, wenn sie sich mal zu einem Fehler bekennen, dass es eben für sie nachteilig ist. Und das ist eine ganz klassische Führungsaufgabe, eigentlich von der Spitze dafür zu sorgen, dass in einem Unternehmen ein Vertrauensklima geschaffen wird und dann auch bewusst bis hin verteidigt wird, indem man halt über Fehler reden kann, über eigentlich die ganz normale Banalität des Fehlermachens und des Scheiterns. Aber es braucht Vertrauen, weil einen Fehler zuzugeben oder für mich jetzt so ein Buch zu schreiben, das macht verletzbar. Wenn diese Bereitschaft, sich verletzbar zu machen, von anderen, ob von Kollegen oder von Führungskräften oder auch von Mitarbeitern missbraucht wird zum eigenen Vorteil, dann ist vollkommen klar, dass der Betroffene, der probiert es vielleicht nochmal und danach zieht er sich in sein Schneckenhaus zurück.
Ja, das macht man nicht noch, das machen wir nicht dauernd. Ja, absolut, absolut richtig. Du hast es gerade gesagt, bei den Fuck-Up-Nights, magst du gerade nochmal erklären, was passiert bei diesen Fuck-Up-Nights? Bist du Initiator dieser Fuck-Up-Nights?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte jetzt nur die Gelegenheit, auf diversen Fuck-Up-Nights eben zu sprechen. Natürlich im Zusammenhang mit dem Buch, weil es auch naheliegende Plattformen sind. Die Fuck-Up Nights sind entstanden 2012 in Mexiko, als fünf Jungunternehmer so der Legende nach mal einen über den Durst getrunken haben und irgendwann anfingen, über ihre größten Scheitererfahrungen zu sprechen. Und als sie dann irgendwann wieder nüchtern waren, fanden sie die Idee so und die Erkenntnisse daraus im Rückblick so cool, dass sie das im erweiterten Freundeskreis nochmal wiederholt haben. Und da hat sich jetzt eine mittlerweile weltweite Bewegung draus entwickelt, ich glaube in über 300 Städten mittlerweile, wo solche Fuck-Up-Nights stattfinden. Es sind Formate, wo je nach Organisator 4 bis 5 Referenten in 7 bis 15 Minuten, je nachdem, ihren Fuck-Up, ihre Scheitererfahrungen präsentieren. Sehr oft aus dem Startup-Bereich, aus dem Gründungsbereich von Universitäten. Mittlerweile aber auch zunehmend mit Beteiligung von Grown-Ups, Selbstständigen, jetzt hier 40, 50 plus, teilweise 60 plus, die eben über ihre Erfahrungen berichten. Danach gibt es eine kurze Q&A, wo eben die Gäste nochmal direkt Fragen stellen können und das Ganze in einem schönen, informellen Rahmen. Und es geht so bei 15 bis 20 Teilnehmern bei den kleinen Fuck-Ups nicht los, bis hin zu weit über 1000 Teilnehmern bei den richtig großen Veranstaltungen. Also Gäste, nicht Referenten. Und diese Fuck-Up Nights sind für mich eigentlich ein Ausdruck von meinem zweiten Bewältigungspunkt, nämlich über diese Erfahrung zu berichten. Und wenn ich das nicht nur im Freundeskreis mache, sondern auch mal im Rahmen einer 8 bis 15 Minuten Präsentation, dann muss ich es reflektiert haben, weil sonst kann ich nicht darüber erzählen.
Ja, auch wenn es zu nah ist. Ne? Wenn es zu nah ist, dann erschüttert es mich auch zu sehr.
Und ich meine, das merkt man schon. Es gibt Leute, da merkst du, die sind irgendwo gescheitert mit dem Startup, also richtig emotional bewegen tut sie es nicht oder sie lassen es nicht zu. Und es gibt andere, da siehst du auch sehr deutlich, wie sie eben ihre Erfahrungen nach wie vor bewegt. Aber ich bin davon überzeugt, dass eben auch das Sprechen auf einer Fuck-Up-Night dann eine sehr, sehr befreiende Wirkung haben kann, so wie bei mir, als ich da in Esslingen 2015 gesprochen habe, was ja auch eine sehr befreiende und auch impulsgebende Wirkung hatte.
Ja, also man kommt nicht um, wenn man drüber redet, sondern kann über die eigene Reflexion und die eigenen Learnings wirklich was weitergeben. Ich finde das sehr mutmachend, diese mexikanische Ursprungsidee, zu sagen, auch das darf in der Welt sein. Und wenn wir daraus lernen, haben wir alle was davon. Weil ich glaube, dass im Ernst, wie gehen wir mit Rückschlägen um? Was machen wir daraus? Das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn es um Visionen geht. Ohne Rückschläge wird es schwer möglich sein, zum Ziel zu kommen, sondern das ist, die gehören zum Leben, weil wir nicht um jedes Eck gucken können. Und Gott sei Dank muss man natürlich nicht immer so Drama-Erfahrungen machen. Aber manchmal reicht es ja schon, wenn wir eine Investition in den Sand gesetzt haben, weil wir auf ein Pferd gesetzt haben, das nicht gelaufen ist.
Diese Fuck-Up-Nights sind für mich eigentlich ein schönes Vorbild, ja auch für Unternehmen. Jetzt nicht, den Fuck-Up-Nights wird gerne unterstellt, dass es so eine Spaßveranstaltung ist und das Thema Scheitern da eigentlich verharmlost wird. Diese Erfahrung habe ich in den diversen Veranstaltungen, wo ich war, bisher überhaupt nicht gemacht. Ich fand das sehr, sehr sag mal respektvoll, einerseits von den Präsentationen, andererseits auch von der Art der Fragen aus dem Publikum, schon sehr direkt, teilweise auch tiefgehend, aber nie lächerlich machend, habe ich kein einziges Mal erlebt. Aber du musst dir mal vorstellen, wenn es in Unternehmen so etwas gäbe wie Fuck-Up-Afternoons, wo Mitarbeiter sich hinstellen und sagen, hey, mir ist das und das passiert, ich habe das und das daraus gelernt und ich glaube, ihr könnt dieses und jenes daraus lernen, also an die Kollegen im gleichen Kontext, das eröffnet unglaubliche Lernmöglichkeiten. Und es gibt in Deutschland diverse Unternehmen, die das schon praktizieren und ich denke mit sehr gutem Erfolg.
Ja, dem kann ich nur zustimmen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir aus Fehlern lernen können. Und auch wenn ich vielleicht noch nicht sehe, was ich gelernt habe, wenn ich das einfach schon mal reintrage und sage, hier ist uns ein Fehler passiert, wir wissen noch nicht, wie wir daraus lernen können, aber vielleicht weiß es die Crowd. Vielleicht wissen die Kollegen da schon einen nächsten Schritt und sagen, aha, okay, das ist euch passiert. Und nicht die Verliebtheit ins Problem, die nenne ich so gerne. Das Problem hat immer eine Riesenfaszination, sondern wirklich an der Lösung interessiert zu sein, miteinander an der Lösung bauen zu wollen. Dann ist das ein Mordsmehrwert. Und da komme ich jetzt eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Wie hilfst du Menschen und Unternehmen dabei, das, was du jetzt gelernt hast, in die Unternehmen zu tragen und denen dabei ihre Zukunft zu bauen?
Also sagen wir auf verschiedenste Art und Weise. Der eine Punkt ist, dass ich im Idealfall Unternehmen rechtzeitig erreiche, wo eben die Geschäftsführer oder Gesellschafter merken, hey, hier läuft was nicht richtig. Und jetzt eben nicht lange warten, bis sich Symptome richtig verstärken und vielleicht dann auch in den insolvenznahen Bereich kommen, sondern wo rechtzeitig gegengesteuert wird. Das ist das eine. Dann habe ich durchaus das ein oder andere Coaching von Unternehmern, die sehr nah im insolvenznahen Bereich sind, wo ich jetzt nicht als Berater reingehe, weil das ist rechtlich durchaus nicht anspruchslos, wo es aber darum geht, dass der Unternehmer oder der Geschäftsführer, soweit es denn machbar ist, irgendwo in seiner emotionalen Balance bleibt, dass er einen Ansprechpartner hat in mir, mit dem er einfach seine Themen, gerade mal auch seine persönlich emotionalen Themen im Umgang mit einer Krise und den ganzen Anforderungen, die sie an sich stellt, eben leisten zu können. Und da sage ich halt auch, ich meine, egal wo du bist, ich kann auf Augenhöhe mitreden, weil ich war ganz unten, also im Zweifel bin ich immer noch mal one level down, mehr down als mein Coach hier. Und der dritte Punkt ist, dass ich im Rahmen eines Europaprojekts zusammen mit der Steinbeis Stiftung hier in Karlsruhe an einem und einer Beratung in Köln, Team U mit dem Attila von Unruh, an einem Restarter-Programm arbeite, wo es eben darum geht, dass Unternehmer oder Geschäftsführer, die eine Insolvenzerfahrung haben, eben auch einen guten Start in eine zweite Chance, in einen Restart bekommen und wir sie da ein Stück weit begleiten. Da hatten wir jetzt im Mai einen Piloten dazu in Stuttgart und da werden jetzt weitere Veranstaltungen folgen. Das möchten wir über die nächsten 1,5 Jahre zu einem Angebot entwickeln und was ich glaube auch ganz, ganz wichtig ist, weil es gibt eigentlich bis heute kein wirkliches Unterstützungsangebot für Geschäftsführer oder Unternehmer, Selbstständige, die eine Insolvenzerfahrung haben, durchleben müssen. Und die müssen nicht alle 4 Jahre warten, so wie ich. Ich glaube, wenn es da ein gutes Angebot gibt, dann können wir das verkürzen.
Ja, dann darf es auch schneller gehen, da wieder rauszukommen, gell? Ja, das sind ja Mordserfahrungswerte, die mitgenutzt werden können für einen Neuanfang und für die nächsten Schritte. Wenn du jetzt bei dir schaust, hast du irgendwelche Rituale mittlerweile etabliert für dich oder andere Dinge, die dir helfen, vielleicht Krisen schneller zu erkennen, beziehungsweise den Umgang damit besser in den Griff zu kriegen?
Ja, das ist schon banal, aber für mich war es eine ganz wichtige Lernerfahrung, ist, wenn ich heute merke, dass es irgendwo eng wird, dann spreche ich sofort mit meiner Frau beziehungsweise mit Freunden. Das ist eine Sache, die ich in der Vergangenheit nicht gemacht habe. Dann habe ich erst angefangen zu sprechen, wenn das Kind schon halb im Brunnen lag. Ich habe mir wirklich so über die letzten Jahre angewöhnt, viel schneller das Gespräch zu suchen und jetzt gar nicht mal so sehr, um eine Lösung zu finden, aber sag mal, geteiltes Leid ist halbes Leid, ein bisschen in die Richtung. Oft haben sich dann Lösungsmöglichkeiten ergeben, die ich mir selbst gar nicht vorstellen konnte. Und konnte damit eben die ein oder andere kritische Situation oder Situation, die sich hätte kritisch entwickeln können, frühzeitig entschärfen. Und immer dann, wenn ich das nicht gemacht habe, weil wenn man in der Lernphase ist, macht man ja nicht immer gleich alles richtig. Oder nicht immer, aber oft hat sich dann die Situation eben so verschärft, dass es dann doch schiefgegangen ist oder ich irgendwann dann doch kommen musste und sagen, hey, hier ist was schiefgelaufen, das sind die Konsequenzen, was dann auch nicht so gut war. Das heißt, einfach sehr, sehr früh das Gespräch suchen, das ist so mein Big Learning und das ist mein Ritual, mit dem ich diese Situation versuche, zu erkennen und zu bewältigen. Ja.
Ja, sehr wertvoll. Weil meistens ist es ja dann auch noch so, dann hat das Interpretationsmonster genau. Noch nicht so zugeschlagen. Und wir in unserem Hirn sind ja die größten Kritiker mit uns und von außen betrachtet relativiert sich in der Tat oftmals ganz, ganz viel.
Ja, wir haben ja zwangsläufig einen begrenzten Horizont, oder blinder Fleck. Den haben wir alle, jeder auf seine Art und Weise. Es eröffnet einfach andere Perspektiven. Und es ist so, so wertvoll. Und ich darf das so sagen, weil ich es eben viele, viele Jahre ja nicht so praktiziert habe. Wenn es irgendwo in den vielen Jahren einen wirklich ganz, ganz großen Fehler gab, dann war es genau der. Dinge zu lange mit mir selbst auszumachen, dem eigenen Kopfkino zuzuschauen und den Perspektivenwechsel nicht zuzulassen, der vielleicht eine ganz, ganz einfache Lösung ermöglicht hätte.
Ich kann mir vorstellen, dass also wirklich viele, die uns jetzt zuhören, sowas Ähnliches kennen, weil oftmals ist es ja vielleicht auch Scham besetzt. Also aus der Scham heraus sage ich lieber nichts oder weil ich eben, wie du das vorher schon gesagt hast, vielleicht eher das Bild habe, dass man dann stigmatisiert wird. Und ich finde es sehr mutmachend zu sagen, nein, red's, es ist immer einfacher und schneller, was zu teilen, als das ständig oder alleine mit sich rumzuschleppen und dabei oftmals keinen Schritt weiterzukommen.
Als ich da Ende 2011, 2012 dann da stand, es war klar, es geht nicht weiter, Bert, du musst dich neu orientieren, Und ich das Gefühl hatte, ja, das schaffst du und wirst halt irgendwo Geschäftsführer und dies und jenes, was natürlich nicht so funktioniert hat. Einerseits, weil ich emotional gar nicht bereit war, zweitens, weil eine Insolvenz halt durchaus auch eine stigmatisierende Wirkung hat. Was ich aber nicht gemacht habe, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ich habe meine Freunde eigentlich viel zu wenig mit einbezogen. Ich war da so in meinem Selbstmitleid, in meinen auch mit meinen so depressiven Phasen.
So ein Tunnel, ne?
Ich schaffe das irgendwo, Marathon, bist du irgendwo zwischen 8 Kilometer 28 und 35. Das Dumme war, dass der Kilometer 35 eben nie kam. Und als ich jetzt dieses Buch rausgebracht habe, und da habe ich es natürlich all meinen Freunden geschickt, und dann gab es mehrere, die mich da angerufen haben, als sie es gelesen haben und gesagt haben, Bert, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch hier, wir sind deine Freunde. Ja. Auch nur, das war dann eigentlich noch viel schlimmer, weil eigentlich sind Freunde genau dafür da. Und wir alle, egal wer da draußen zuhört, wir dürfen unsere Freunde mit solchen Themen belasten. Und wir dürfen uns entlasten, genauso wie unsere Freunde das bei uns umgekehrt dürften und tun. Und da ist so viel Befreiendes drin. Ich kann nur jeden ermuntern, wenn er in einer solchen Situation ist, sucht das Gespräch, egal mit wem, aber sucht es einfach, weil es ist der erste Schritt zu einer Veränderung.
Sehr schön. Und ich glaube übrigens, das gilt nicht nur, wenn man in der Krise ist, sondern es gilt grundsätzlich auch, wenn ich was Neues anfache, sich einen Unterstützerkreis an die Seite zu stellen, der mithilft, auf Spur zu bleiben, dem man Fragen stellen kann, auch wenn man vielleicht jetzt gerade denkt, oh, das ist aber eine komische Frage, die stelle ich jetzt lieber nicht. Kann man einfach keck sein und das tun, und allein deswegen ist es schon so wertvoll, dieser Tipp, den du da jetzt gerade nochmal für uns parat hattest.
Definitiv, wie schon gesagt, das Gespräch ist das Wertvollste, was wir tun können. Und das Schöne beim Gespräch ist, es kostet noch nicht mal Geld.
Es kostet nur Überwindung, den anderen jetzt wirklich anzurufen und nicht davon auszugehen, dass sich der jetzt belästigt fühlt, sondern dass der gerne mit mir entweder die Sorge teilt oder die sich mit mir auf einen Lösungsweg machen mag. 100%. Wenn einer von uns beiden zu unserer Expertise gefragt wird oder auch wenn einer von uns beiden von einem Freund um Hilfe gefragt wird, werden wir beide sehr geehrt sein und das tun. Also für mich gilt es 100%, und so wie wir jetzt gerade sprechen,
für mich auch.
Schätze ich, gilt weißt das für
du,
dich
und
auch.
Weil das so ist, wir dürfen, andere würden das gerne auch für uns tun, und das zu erkennen und einfach auch zuzulassen, das war so einer der ganz emotional tiefen Erfahrungen, gerade mal nach dem Buch, wo ich dachte, Bert, was bist du für ein Idiot? Aber gut, jetzt ist vorbei. Nee, definitiv nicht.
Nein. Passiert nicht nochmal. Meistens. Genau. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf dein Buch gucken, du hast ja jetzt nicht nur deine Erfahrungen darin sehr ehrlich und offen wiedergegeben, sondern du gibst auch jede Menge Denkanstöße und Tipps und hast auch sogar die ein oder andere Methodik mit drin, die hilft bei Krisen, bei Momenten, wo man das Gefühl hat, jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr, wie geht's denn weiter, da zusammengetragen. Was war dir jetzt so besonders wertvoll an diesem Mix?
Also für mich war klar, als ich anfing, über das Buch zu schreiben, über das Buch nachzudenken, dass es jetzt nicht nur um meine Geschichte geht, die interessiert keinen Menschen. Das ist eine Biografie, wie es viele andere gibt. Also wenn diese Geschichte wenn meine Geschichte einen Wert hat, dann im Kontext, um zum Beispiel Erkenntnisse aus der Psychologie, aus den Neurowissenschaften oder BWL eben mal praxisnah darzulegen. Insofern war das Vorgehen relativ schnell klar. Meine eigene Geschichte als emotional authentische rote Faden, mit dem der Leser auch in Resonanz gehen kann, der sehr stark die menschliche Seite eines Scheiterns beschreibt. Und zwischendrin immer wieder das Heranziehen von eben Modellen oder Theorien, um diese eigene Erfahrung in Reflexion zu bringen und eben Erkenntnisse daraus abzuleiten, die jetzt nicht nur für mich gelten, sondern eben für andere, für natürlich die Leser gelten können. Das war so das Anliegen, was dahinter stand. Und dann eben so, das sind die ersten sechs Kapitel, und in dem Kapitel 7 bis 9 eben so meine ganz persönlichen Erkenntnisse für den Umgang auf einer persönlichen Ebene, auf einer Unternehmensebene oder eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Was können wir ändern und was wäre gut daran, wenn wir unseren Umgang mit Scheitern ändern würden?
Wenn wir da gleich einhaken, gesellschaftliche Ebene, was braucht's denn, damit wir hier gescheiter werden oder erfolgreich scheitern?
Also wenn du dir überlegst, im Moment sind die Zahlen etwas niedriger, dass zwischen 80.000 bis 130.000 Menschen, je nachdem welches Jahr man nimmt, im Jahr Privatinsolvenz anmelden. Und dass die meisten Privatinsolvenzen jetzt nicht dadurch entstehen, weil die Leute dumm sind, weil sie nicht rechnen können oder weil sie einen vollkommen überzogenen Lebensstil haben, sondern weil Menschen arbeitslos geworden sind, weil sie krank geworden sind, weil die Beziehung in die Brüche gegangen ist und im Worst Case eben zwei oder vielleicht sogar drei dieser Ereignisse zusammenkamen. Und egal welcher Bildungsbereich, egal welche ursprünglichen Berufsgruppen, dann bedeutet dies bei circa 7 Jahren, was du halt nach wie vor praktisch hast, dass wir irgendwo zwischen 700.000 bis 900.000 Menschen haben in Deutschland, die aktuell in einem Privatinsolvenzverfahren drin sind. Ich finde diese Zahl extrem hoch. Und wir brauchen einen anderen Umgang. Und dann kommen in der Regel nochmal 2 bis 3 Jahre Schufa-Eintrag, mit dem man sich dann darüber hinaus noch rumschlagen muss, hinzu. Das heißt, die Menschen werden eigentlich 10 Jahre aus einem ganz normalen Leben rausgerissen für etwas, was sie oft wirklich persönlich nur bedingt zu verantworten haben. Und hier brauchen wir meines Erachtens dringend eine Veränderung. Wenn die Würde des Menschen unantastbar ist, und das gilt dann auch für finanzielle Schuldner, dann sollten wir ganz, ganz dringend uns an den europäischen Durchschnitt von 3,5 Jahren orientieren, dass die Menschen eben dann klar Verantwortung übernehmen müssen, gar keine Frage. Eine Wohlverhaltensphase brauchen, auch richtig, aber eben nach Maximum 3,5, 4 Jahren auch wieder ganz normal ein Leben führen, und zwar auch ohne negativen Schufa-Eintrag. Das ist für mich einfach so ein Punkt auf der gesellschaftlichen Ebene, wo ich sage, da ist unser System einfach nicht mehr zeitgemäß. Also wenn ich den Statistiken, die es darüber gibt, und den Aussagen von den Experten glauben darf, dann ist das so. Ich habe es natürlich selber nicht gezählt, da muss ich jetzt natürlich, kann ich mich nur auf andere verweisen. Aber dieses Bild, was sich auch bei mir im Bekanntenkreis durchaus das ein oder andere Mal gibt, dass das quasi Menschen sind, die auf Kosten der Gesellschaft leben, die einfach keinen Umgang haben mit Geld, natürlich gibt es die. Gar keine Frage. Aber es wäre nach meinem besten Kenntnisstand im Moment falsch zu behaupten, dass es die Mehrheit wäre, sondern die meisten Menschen, die in Privatinsolvenz anmelden müssen, rutschen da rein über ganz, teilweise ganz, ganz einfach dumme Kanäle. Ich finde, dass wir uns auch als Gesellschaft eigentlich gar nicht leisten können, leistungsfähige Menschen, die auch ja dann wieder bei Null anfangen müssen. Also die haben ja wirklich auch Motivation, wieder was zu tun, sich selbst wieder was aufzubauen, für 7 bzw. 10 Jahre kaltzustellen. Das ist für mich einfach nicht mehr zeitgemäß.
Boah, das ist schon eine elende Zeit, lieber Gott.
Und dann stellst du dir vor, dann bist du irgendwo 45, 50 und sowas, dann hast du ja auch wirklich effektiv keine Zeit mehr dafür. Und ich finde, das ist so meine persönliche Haltung, dass einerseits entspricht der Umgang nicht einem, nach meiner Meinung nach, christlichen Werteverständnis. Und ich glaube, dass in den Fällen, wo es eben keinen vorsätzlichen kriminellen Hintergrund gibt, habe ich ja schon gesagt, auch die gibt es natürlich, das sei gar nicht bestritten, aber es sind eben vergleichsweise weniger als die anderen, dass hier der Mensch am Ende wichtiger sein muss als Geld.
Ja, kann ich zu 100% unterstreichen, besonders wenn man wieder Gas geben will und zur Gesellschaft wieder was beitragen möchte und das dann nicht kann aufgrund dieser Umstände, ist das, ich glaube, das falsche Signal.
Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber das ist eben so eine kleine eine Sache, die ich eben, wofür ich mich eben nebenbei noch ein bisschen mit engagiere, weil eben durch meine, ich war jetzt nicht Privatinsolvenz, Gott sei Dank, es war nur eine Firmeninsolvenz, aber durch meine ganze Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich halt auch auf dieses gestoßen und es entspricht nicht meinem Wertegefühl und im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich da eben auch Akzente oder Aufklärung, Akzente leisten, beziehungsweise einfach einen Beitrag zur Aufklärung leisten.
Ein ganz schöner Punkt. Auch das hat einen sehr visionären Ansatz, würde ich sagen. Lieber Bert, was ist es denn, was du selber so in Zukunft noch so vorhast? An welchen Zukunftsbausteinen arbeitest du denn gerade für dich?
Also es gibt im Moment drei Bausteine, jetzt abgesehen von dem ganzen Fuck-up-Thema. Ich bereite gerade einen Vortrag vor zum Thema Umgang mit Krisen. Wie können sich Unternehmen jetzt am Rande einer möglichen Rezession auf kritische Zeiten vorbereiten? Dann nehme ich natürlich sehr stark auf meine Erfahrung 2009 zurück, als es ja dann auch plötzlich losging. Das ist der eine Punkt, sagen wir jetzt auch nicht nur in der Begleitung, Beratung, sondern eben auch als ein Vortragsformat. Dann arbeite ich gerade an einer Dissertation zum Thema toxisches Führungsverhalten. Also Führungsverhalten, das eben weder sachgerecht ist noch Mitarbeiter motiviert. Das dritte Projekt ist ein Buch, das jetzt in diesem Sommer fertiggestellt wird, zum Thema Neurowissenschaften und Führung. Was können wir als Führungskräfte, als Unternehmer zum Thema Führung aus den Neurowissenschaften lernen? Und das ist so zum Thema quasi Leadership. Das geht um Themen wie Neugier. Das natürlich geht es um Thema Emotion und Motivation. Es gibt auch einen kleinen Teil zum Scheitern drin. Wie gehen wir mit Stress um? Was sind die Hintergründe und was können wir einfach aus den Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaften für eine bessere Führung von Mitarbeitern, aber auch von sich selbst lernen?
Na wow. Wann kann man mit diesem neuen Buch rechnen?
Ich vermute mal, dass es im ersten Quartal nächsten Jahres auf den Markt kommt.
Ja, wunderbar, dann müssen wir ja dann dringend nochmal sprechen, wenn es da ist.
Sehr gerne.
Ja, und jetzt machst du auch noch eine Diss. Habe ich das gerade richtig im Nebensatz verstanden? Also,
wer sich jetzt fragt, wie man das alles schafft, die Frage stelle ich mir auch. Ja. Aber es ist so, die Gelegenheiten haben sich so ergeben und ich muss jetzt schauen, wie ich da durchkomme. Aber es funktioniert halt auch. Jeder muss ein bisschen beisteuern. Der Verlag, beim Verlag bin ich ein bisschen hinten dran. Mein Professor, dem geht es natürlich auch nicht schnell genug, aber das braucht halt jetzt so seine Zeit. Ich finde jedes der Themen so spannend, für mich, dass ich keines aufgeben möchte. Und entsprechend geht halt einfach nur eins nach dem anderen.
Wow, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich komme jetzt zu meiner Abschlussfrage, lieber Bert, und die ist zweigeteilt. Die eine ist eigentlich, was es ist, was in deinen Augen so grundsätzlich in Zukunft für uns als Gesellschaft wichtig wird. Da würde ich ganz gerne nochmal deinen Blick drauf haben. Und der zweite Teil der Frage ist, welche drei Zukunftstipps hast du noch für meine Hörer und Hörerinnen?
Also die erste Frage bezieht sich einfach ganz nah an das Thema, was wir gerade besprochen haben. Mm. Es geht um Lernen. Und Lernen funktioniert letztendlich auf zwei Arten und Weisen. Entweder, weil wir unsere Pläne, unsere Ziele irgendwo übererfüllen und der Dopaminausstoß im Gehirn dazu führt, dass wir eben davon mehr wollen. Ja, oder Lernen funktioniert über eine negative Abweichung von unserer Erwartung. Da sind wir dann bei einem Irrtum, beim Fehler oder auch beim Scheitern. In einer Welt, also dieser VUCA-Welt, die ja so viel umschrieben wird, wir haben eine sehr hohe Dynamik, wir haben eine sehr hohe Unsicherheit im System, wir haben auf der anderen Seite sehr, sehr viel Neues technologisch, gerade mal von der technologischen Seite. Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, sich so einen kindlich-spielerischen Ansatz zum Ausprobieren zu bewahren. Oder agile Führung. Ich mag den Begriff nicht, aber er ist mal jetzt in der Welt. Einfach testen, ausprobieren. Weißt du, wir haben Deutschland, wir haben 16 Bundesländer. Wir könnten viel, viel mehr ausprobieren. Sag, komm, das eine wird in dem Bundesland getestet, das andere in dem. Und dann schauen wir mal, wo es führt hin. Wir tun es nicht. Weil wir vielleicht in vielerlei Hinsicht einfach noch zu sehr in der Vergangenheit sind oder weil wir es zu perfekt und zu richtig machen wollen. Ich denke, ausprobieren, schnelles Lernen, anpassen. Das ist und die Fähigkeit dazu besitzen, die Kultur dafür zu haben, dass man das eben auch kann und auch will. Und dann können wir auch in sehr volatilen Zeiten gut durch die Gesellschaft, durch die Veränderungen navigieren. Je starrer wir sind und bleiben, desto schwieriger wird das.
Ja, davon bin ich überzeugt. Das heißt wirklich rütteln an den Strukturen, rütteln an unserem vielleicht satten Gefühl des hohen Wohlstands, den wir genießen dürfen, um wieder beweglicher zu werden und um uns ja, dem, was kommt, auch mit Offenheit und Agilität zu stellen.
Ja, und zu deiner letzten Frage, ich glaube, dass wir ganz eine Reihe von ganz, ganz großen Themen haben. Das eine Thema ist individuelle Gesundheit und individuelles Wohlergehen. Das spüren wir ja alle auch über das Thema Coaching. Ich denke, das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt nicht nur als Markt, sondern auch im Umgang mit Mitarbeitern, aber auch mit Führungskräften und mit uns selbst. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns nicht mehr so materiell definieren, und gerade mal in Europa, auch in den USA, wir werden hier Abstriche machen müssen, weil der Rest der Welt will auch in einem gewissen materiellen Wohlstand leben. Das heißt, wir konnten in den letzten Jahrzehnten noch sehr zulasten von Entwicklungs- und Schwellenländern leben, denen wir einerseits Perspektiven gegeben haben, aber natürlich, die sich auch entwickeln konnten, die sich aber weiterentwickeln werden wollen. Das wird in irgendeiner Form Abstriche bei uns bedeuten. Was nicht heißt, dass unser Wohlgefühl, unser Wohlergehen deswegen schlechter sein muss. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr spannende und gute Zeiten vor uns haben, wenn wir uns darauf einlassen. Der dritte Punkt ist, wir verweisen in so vielen Bereichen, gerade mal in der Medizin und an anderer Stelle auf die Wissenschaft und wissenschaftliche Untersuchungen und akzeptieren nur Methoden und Therapien, die hier Doppelblindstudien und keine Ahnung was bestätigt sind. Ich glaube, wenn wir das in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Schule, auch machen würden, dass wir weniger dogmatisch und weniger ideologisch agieren würden in der Politik, sondern einfach mal mit den Erkenntnissen, die tatsächlich da sind. Und das sind auch nicht immer diejenigen, die die Presse propagiert, sondern einfach die da sind. Wir haben das Zeug, wir haben die Informationen, wir haben das Wissen dazu, eine richtig gute Gesellschaft aufzubauen, in der es allen Menschen gut gehen kann, die daran teilhaben wollen. Aber wir müssen uns halt von den Themen und den Überzeugungen der Vergangenheit lösen. Das ist für mich in den Diskussionen mit meiner 18-jährigen Tochter und unserem 16-jährigen Sohn ganz umgänglich, die mich permanent darauf hinweisen, dass die Sicht der Dinge meiner Generation oder der Älteren, auch von meinen Eltern, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Aber da liegt was unwahrscheinlich Schönes drin. Für mich liegt da ein Gestaltungswille drin, da liegt eine Gestaltungsbereitschaft drin. Und ich denke, die können wir gemeinsam doch mit den jüngeren Menschen ergreifen und dann machen wir die Welt zu einem besseren Platz.
Ja, absolut. Ein sehr schönes Schlusswort, lieber Bert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen und Insights mit uns geteilt hast, dass wir lernen durften von deinen Erfahrungen und ein Stück weit profitieren. Schön, dass du bei mir im Podcast warst.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Und dieses tolle Interview hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine tollen Fragen. Und dass ich ein Teil deiner Community werden durfte.
Ja, von Herzen gerne. Ich bin froh, mit so spannenden Menschen sprechen zu dürfen, wie du einer bist. Von daher gebe ich das jetzt gleich ungebremst zurück. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich, dass Sie aus jedem kleinen Scheitern lernen und vor allen Dingen, dass Sie offen damit umgehen mögen und viel auch drüber reden, so dass das in die Welt darf und wir zu lernenden, neugierigen Menschen noch mehr werden, wie wir es heute schon sind. Und somit eine wunderbare Woche für Sie bis nächsten Mittwoch wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Servus und auf Wiederhören, Ihre Silvia Zulkowski.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-zielkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.